Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen sehr schönen guten Nachmittag. Hier ist die Plattform heute am 20. September und es geht immer noch um die Friedenswochen. Klar, die laufen ja noch bis zum 3. Oktober und die gab es 1977 zum ersten Mal. Die Ulmer Friedenswochen sind dann 10 Jahre lang durchgeführt worden, dann leider nicht mehr. Die Welt ist nicht wirklich besser geworden, je nachdem, welche Perspektive man natürlich einnimmt. Und Unrechtsstrukturen hat es ja immer noch vielerorts. Gewalt regiert an vielen Stellen auf unserem Planeten und natürlich war es dann logisch, dass wir seit 2018 wieder diese Friedenswochen organisieren. Und es gibt 34 Veranstaltungsgruppen und auch die Tibet-Initiative Deutschland ist dabei, die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Und die organisieren heute Abend einen Vortrag. Dieser Vortrag findet statt in dem Ochsenhäuser Hof. Wem das nicht sofort was sagt, das ist gegenüber von dem Haus der Begegnung. Grüne Hof 5 ist die Adresse. Und da wird heute Abend 19.30 Uhr Andreas Zumach sprechen. Willkommen, Andreas Zumach.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Ich würde sofort fragen, ob wir uns duzen können hier während dieser Sendung.
Von mir aus gerne, da bin ich völlig leidenschaftslos.
Okay. Gut, dann haben wir das geklärt. Mein Name ist Lotte Stevens, ich moderiere diese Stunde und es geht um einen Konflikt, das ziemlich weit von uns liegt, aber doch einen ziemlich großen Einfluss haben kann, beziehungsweise schon hat, die Konflikte um das Wasser in Tibet. Darum geht es heute, diesen Vortrag heute Abend auch. Andreas, ich würde sagen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Manche würden dich schon kennen, weil du natürlich schon zum Beispiel diesen Friedenspreis bekommen hast, den Göttinger Friedenspreis, UNO-Korrespondent bis seit vielen Jahren. Was kannst du zu dir noch erzählen?
Na gut, das Wesentliche ist gesagt, ich bin seit 30 Jahren jetzt Korrespondent, also Berichterstatter am Sitz der UNO in Genf und ich bin das für Zeitungen, unter anderem die berühmt-berüchtigte TAZ, die Tageszeitung aus Berlin, aber auch für andere Zeitungen, für Rundfunkanstalten, manchmal auch Fernsehen hier in Deutschland, der Schweiz. Und in den 80er Jahren habe ich für die Friedensbewegung gearbeitet, die großen Friedensdemonstrationen organisiert und ich war 1977 auf dieser ersten von dir erwähnten Friedenswoche auch hier schon in Ulm. Habe damals über Nestle und Babyfood geredet.
Das ist noch ein ganz anderes Thema, was ja immer noch aktuell ist.
Absolut.
Erstaunlicherweise oder nicht. Gut.
Leider.
Leider, genau. Heute geht es um Wasser und zwar das Wasser, was sich eigentlich, ja, was eigentlich auf dem Tibet-Hochplateau entspringt sozusagen. Also da entspringen natürlich viele Flüsse und da ist ein Riesenkonflikt entstanden oder entsteht da. Gerne entdecken wir diese Stunde mit dir auch, ja, was denn da genau los ist, weil das ist ein Thema, was, würde ich sagen, jetzt hier nicht jeden Tag in der Zeitung erscheint, gefühlt ein bisschen weit weg ist und genau sowas müssen wir natürlich besprechen und auch in die Welt besprechbar machen und bekannt machen und dafür sind wir hier. Erstens, wieso dieses Wasserkonflikt in Tibet, wieso bist du jetzt dabei so involviert? Was hast du da persönlich zu tun?
Naja, also diese Frage müsste eigentlich zunächst hier meine Nachbarin zu meiner Rechten beantworten, die Sonja Putz von der Regionalgruppe der Tibet-Initiative Deutschland, die mich nämlich bei einem früheren Auftritt hier in Ulm, letztes oder vorletztes Jahr, einfach angehauen hat, ob ich zu diesem Thema mal käme. Wobei ich gerne zugebe, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht mein Spezialthema, außer dass ich natürlich wusste, dass zwischen Indien und China, den beiden Atomwaffenstaaten und den bevölkerungsreichsten Ländern dieser Erde, es eine Reihe Konflikte gibt. Aber ich habe mich sehr gerne dann genau kundig gemacht und habe inzwischen festgestellt, es ist perspektivisch, also sagen wir mal so für die nächsten 20, 25, 30 Jahre, möglicherweise der gefährlichste Konflikt auf dieser Erde, einmal ökologisch und im schlimmsten Fall auch militärisch.
Genau, also das Ökologische und das Militärische, das hängt komischerweise, könnte man denken, zusammen, aber eigentlich ist es gar nicht komisch, weil es geht dann auch um welches Land sich wo befindet und welcher Fluss wohin fließt und wer den Fluss irgendwo stoppt, also so mal ganz einfach gesagt. Sonja, darf ich dich kurz was fragen?
Ja, gerne. Gerne.
Komm ein bisschen näher ans Mikrofon. Mhm. Wie hat die Tibet-Initiative Deutschland, diese Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, wie verfolgen die dieses Konflikt?
Wir verfolgen das Thema schon seit vielen Jahren und wundern uns immer mehr, dass das nicht bekannter wird und ist, weil, wie Andreas schon gesagt hat, das ein äußerst gefährliches Konfliktpotenzial birgt. Mhm. Also das ging los vor, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, es kann schon 10 Jahre her sein, da gab es mal einen kanadischen Journalisten, der machte einen Film Meltdown in Tibet, also da geht es genau um dieses Thema, der Himmelskanal, der damals noch geleugnet wurde, wo aber durch Satellitenaufnahmen kurz darauf bestätigt wurde, dass nämlich China eben das Wasser in den Norden umleitet. Mhm. Und damals war das anscheinend noch nicht für viele Menschen interessant, auf jeden Fall, wo immer wir uns hinwandten, so ungefähr, was haben wir damit zu tun? Und wir sind aber an dem Thema dran geblieben und wie schon gesagt, dann habe ich es war letztes Jahr, bei den übrigens ersten wieder aufgenommenen Friedensbund, genau. 2017, ja. Habe ich an Andreas gehört und habe mir gedacht, das ist der Mann, der das Thema auf den Punkt bringen kann und habe ihn dann eben gefragt, ob er sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Ja, und das ist jetzt rausgekommen.
Also schön, dass du hier bist, auch in unserem Studio, Andreas, vielen Dank dafür auch. Ja, vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen in die Region da. Wieso ist diese Region so wichtig und wo es dann alles entsteht, wo das Konflikt sich befindet? Das ist natürlich eine große Region. Ich kann es irgendwie nicht so gefühlt vergleichen, um welche Fläche es geht. Du hast da auch eine Karte vor dir.
Ich habe extra eine Karte mitgebracht, die wir hoffentlich heute Abend auch in irgendeiner Weise an die Wand produzieren können. Und wenn es dafür keinen Beamer gibt, dann male ich die auch noch auf Papier, weil das doch wichtig ist, die vor der Nase zu haben. Es geht mir auch immer so. Mhm. Also wir sind natürlich einmal in einer Region, die unabhängig von dem Wasserthema, über das wir gleich reden, schon seit mindestens jetzt 50 Jahren einen politischen Konflikt hat. Tibet, eine Region an der Südwestgrenze Chinas oder eben auch Nordgrenze zu Indien, zu Nepal, zu Bhutan, ganz im Westen an Pakistan, war mal ein unabhängiger Staat Anfang des letzten Jahrhunderts, ist dann im Laufe des letzten Jahrhunderts von den Briten zum Teil kontrolliert und besetzt worden, dann von China befreit worden 1951. Es gab dann aber noch Versuche der Selbstbestimmung, die 1959 aber von China niedergeschlagen wurden. Und seitdem kontrolliert China dieses Gebiet, unterdrückt die tibetische Bevölkerung, die etwa plus minus 6 Millionen Menschen sind. Und darüber ist ja hier, glaube ich, auch öfter schon mal geredet worden.
Ja.
Und das ist der politische Grundkonflikt, den es immer schon gab. Und dieses Tibet liegt wiederum südlich vom Himalaya-Gebirge und dieses Himalaya-Gebirge mit über 18.000 Gletschern und Bergen mit über 8.000 Metern Höhe ist der wichtigste Wasserspeicher. Nicht nur für die Region, weil hier die 9 größten und längsten Flüsse Asiens entspringen, wir nennen sie nachher nochmal alle, sondern auch global. Es ist die größte Wassersenke der Welt neben der Antarktis. Man kann sagen, der Amazonas, die Wälder, also in Brasilien, sind die Lunge der Welt, aber diese Region ist unsere Wassertrichter. Und wenn dort das Wasser abgezapft wird, umgelenkt wird, was im Moment ja geschieht zunehmend, dann droht das Klima in der Region sich zu verändern, zum Negativen, aber möglicherweise auch weltweit für uns in Europa und in Nordamerika.
Ja, das ist ja ein guter Vergleich, weil ich denke, mit dem Amazonas natürlich, Brasilien, da kann man sich so ein bisschen die Größe vorstellen auch und wie wichtig diese grüne Fläche ist für den Planeten. Und wenn du es damit vergleichst, was dann Wasser angeht, Ja, dann wird es mir, es ist hier im Studio schon warm, aber dann wird es mir echt ein bisschen wärmer noch, weil ich denke, puh, so wichtig, weil ohne Wasser gibt es halt kein Leben. Also so mal grob dargestellt.
Das ist so, und wir haben eben hier mehrere jetzt ökologische Probleme, politische Ökologen, die sich jetzt auch ziemlich konzentriert in unserem Lebenszeitalter zusammenballen. Das eine ist das, was wir als Klimawandel oder besser gesagt globale Erwärmung nun schon seit jetzt gut 20 Jahren wissen können, also erzeugt durch die Ableitung von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das ist menschengemacht. Das führt zur Erwärmung und hat mit dazu beigetragen, dass bereits über 20% der Gletschermassen, die es dort vor 30 Jahren noch gab, einfach weg sind und abgeschmolzen sind. Das heißt, auch weniger Wasser heute im Frühjahr in die Flüsse reinfließen kann. Damit wird das Klima heute schon beeinträchtigt. Und dazu kommen jetzt auch menschengemacht riesige Staudammprojekte, vor allem Chinas, mit dem Interesse Energiegewinnung. Aber auch bis dahin einen der größten Flüsse, das ist der auf Indisch genannte Brahmaputra, die Chinesen nennen ihn, ich muss mal nachgucken, Sango, ihn umzuleiten. Der hat einen großen Knick, der geht erst West-Ost und dann scharf runter in den Südwesten nach Indien. Den wollen die Chinesen möglicherweise völlig umleiten, um auch nochmal einen riesen Staudamm zu bekommen. Man muss sich vorstellen, dieser Fluss verliert auf einer Länge von 200 Kilometern eine Höhe von 3200 runter auf 800 Meter. Also ein ungeheures Gefälle, was natürlich höchst attraktiv ist. Und es geht darum, landwirtschaftliche Nutzflächen zu bewässern. Und deswegen versucht China, dieses Wasser für sich zu nutzen. Und auf der anderen Seite hat Indien einen ähnlichen Bedarf.
Ja, puh. Ich glaube, dass wir genau jetzt so ein bisschen eine Ahnung haben von dem Umfang von diesem Konflikt und dass der wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gelöst werden kann.
Nein, mit Sicherheit nicht. Und um das vielleicht in der ersten Runde noch voll zu machen, lassen wir nochmal die anderen Flüsse und die anderen kleineren Länder nennen, die mit betroffen sind. Also ich habe den einen Fluss genannt. Das ist, wie gesagt, der Brahmaputra, der fließt, entspringt im Himalaya-Plateau, geht dann erstmal West-Ost durch China, Tibet und knickt dann runter durch Bangladesch und Indien. Der zweite große, den wir alle kennen, ist der Mekong, nicht? Der entspringt auch in diesem Plateau, geht dann ziemlich gerade runter nach Laos und Vietnam, betrifft also diese Länder, wenn China hier am oberen Ende dieses Flusses Wasser abknapst. Ja. Dann haben wir den gelben Fluss, der ist im Nordosten des Tibet- und Himalaya-Plateaus, fließt der in das Chinesische Meer. Dann haben wir den Yangtze, der fließt vom Westen nach Osten, auch aus dem Plateau. Und dann haben wir natürlich ganz wichtig für die Inder den Ganges. Der fließt von dem Plateau runter nach und dann durch Indien. Und dann haben wir hoch oben im Nordwesten den Indus. Der fließt einmal durch einen Zipfel von Indien, aber auch Pakistan ist also auch für Pakistan wichtig. Also insgesamt sind neben China und Indien noch 8 weitere kleinere asiatische, südostasiatische Staaten unmittelbar betroffen.
Die davon betroffen sind, wenn das Wasser da nicht mehr hinfließt. Also Andreas Zumach heute hier im Studio, heute Abend ein Vortrag, 19.30 Uhr im Ochsenhäuserhof. Und wir reden noch bis 17 Uhr über Konflikte um Wasser in Tibet in dieser Ausgabe von der Plattform. Heute die Plattform mit Andreas Zumach. Ist unter anderem UNO-Korrespondent in Genf für die Tageszeitungen Taz und die Presse. Und ja, verfolgt sehr viele Themen, alles was Frieden angeht, Konflikte, was Sicherheitspolitik, Völkerrechte und so weiter, Menschenrechte. Darüber schreibst du unter anderem, Andreas. Und heute geht es um Konflikte in Tibet. Wobei ich mich dann sofort frage, wie vorher schon erwähnt, wieso dieses Thema so langsam, so wie durch zickert bis zu uns quasi und wir darüber nicht mehr hören, über diesen gigantischen Wasserkonflikt, der gerade entsteht.
Ich sehe zwei Gründe. Das eine ist, dass diese ganze Region in Asien, wo wir uns hier befinden, immer noch unterbesetzt ist mit Journalistinnen und Journalisten, also Korrespondentinnen, wie wir das nennen, aus der westlichen Welt, aus Europa oder aus Nordamerika. Also unterbesetzt gemessen an der Bedeutung dieser Region, wenn man sich dafür dann anguckt, wie viele Korrespondentinnen immer noch in den europäischen Hauptstädten oder in Brüssel setzen, ist das völlig unverhältnismäßig. Mhm. Ich habe bei meiner eigenen Quellensuche zur Vorbereitung für den heutigen Tag 2 oder 3 überhaupt gefunden, die deutschsprachig aus der Region zu diesen Themen berichten. Die sitzen dann zum Teil sogar eigentlich in Tokio, also weit weg, und reisen dann da mal hin. Im englischsprachigen Journalismus ist die Quellenlage ein bisschen besser. Da ist der vorhin schon von Sonja erwähnte kanadische Journalist. Und die anderen, die man findet, sind in der Regel zum Beispiel indische Wissenschaftler, die dann irgendwo Gastkommentare in Zeitungen schreiben. Der zweite Grund ist, dass uns, glaube ich, hier im ja noch ausreichend mit Wasser versorgten Europa, ich sage noch, dieses Problem Wasserknappheit noch nicht genug an die Nieren geht. Ja, obwohl wir wissen können auf der theoretischen Ebene, es gibt heute schon Regionen der Welt, wo um Wasser Kriege stattfinden, ne? Türkei, Irak und so weiter, am unteren Lauf des Nils, wo 7 Staaten dran sind. Und ich glaube, solange das so ist, ist das immer noch sehr weit weg, was sich da abspielt im Himalaya, Tibet, und noch zu abstrakt. Und der dritte Punkt, den ich noch erwähnen sollte, man müsste sich ja, wenn man sich darum kümmern will, ernsthaft, einmal als Journalist, dann aber auch vielleicht auf der politischen Ebene, irgendwann mit China anlegen. Weil China, dazu kommen wir gleich, ist nach aller Quellenlage und nach meiner Erkenntnis nicht der einzige Verursacher der Probleme, aber doch hat doch die herausragende Hauptverantwortung. Und dieses sich anlegen mit China in dieser Frage, das möchte niemand im Moment, aus diversen Gründen nicht. Herr Trump legt sich mit China aus allen möglichen berechtigten oder unberechtigten Gründen an, Handelskonflikte, Sanktionen, aber nicht in dieser Frage und die Europäer auch nicht.
Ja, weil sie dann denken oder hoffen, dass das irgendwie nicht so schlimm wird oder dass India...
Man befürchtet, dass das in Peking irgendwie dann auf Missfallen stößt und möglicherweise Nachteile bringen könnte, auch in wirtschaftlichen Beziehungen. Oder ich sag's mal umgekehrt, es gibt europäische Firmen, ich nenne eine österreichische Firma, die buhlen gerade dazu, an den großen Staudammprojekten der Chinesen beteiligt zu werden. Und das ist eines der lukrativsten Geschäfte, wenn sie denn alle zustande kommen, auf die nächsten 50 Jahre. Wir reden allein über 140 geplante Staudammprojekte, darunter die größten der Welt mit einer mit einer Kapazität von 50 Gigawatt. Das ist doppelt so groß als der Drei-Schluchten-Staudamm, der ja vor einigen Jahren schon fertiggestellt wurde.
Ja, das sind gigantische Projekte. Plus, ja, genau, wenn du dann erwähnst, dass es europäische Firmen gibt, die dann da mitmachen, weil es eben Gewinn bringt und natürlich Business for all, dann muss man halt nicht weiter hinterfragen, oder?
Ja,
wieso hier keiner den Mund öffnet, der irgendwas da mit wirtschaftlich oder sowas zu tun hat. Und Politik und Wirtschaft ist natürlich eng verknüpft, würde ich sagen. Andreas, heute Abend bist du ab 19.30 Uhr hier mit einem Vortrag, muss ich auf jeden Fall erwähnen, weil da wird natürlich noch alles noch mehr detailliert, da kann man dann auch Fragen stellen und so weiter. Da kommt dann die Karte auch an die Wand, weil es ist natürlich wichtig, zu wissen, wie groß dieser Wasserkonflikt ist und dass eben das Wasser in so viele Ländern, 8 oder 9 Ländern sind es, die du erwähnt hast.
Ja, 9 Länder sind es und die 9 größten Flüsse Asiens,
die es geht. Genau, also die kommen alles von dem tibetischen Hochplateau runter und Tibet an sich, hat da ja auch nichts zu sagen, weil Tibet ist gerade komplett von China unterdrückt. Und ist da irgendeine Stimme, äußert sich der Dalai Lama dazu, zu diesem Thema?
Also ich maße mir nicht an, alles mitgekriegt zu haben, wozu sich der Dalai Lama oder andere Vertreterinnen des tibetischen Volkes geäußert haben. Vielleicht weiß Sonja dazu mehr, ob sie sich dazu geäußert haben. Wenn nicht, dann kann ich das auch verstehen, weil sie haben natürlich genug andere Probleme. Aber eines ist klar. Einige dieser, also wir reden ja über drei Problemlagen, wenn ich das noch sagen darf. Mhm. Eine ist diese, der Versuch, Wasser zu nutzen, vor allem für Energiezwecke, deswegen diese gigantischen Staudämmprojekte, die natürlich zu ökologischen Veränderungen führen. Das haben wir ja selbst bei uns in Europa erlebt. Das zweite ist das noch gigantischere Projekt, den größten Fluss umzukehren in seiner Richtung. Das ist zwar nur bisher in der Planung in Peking, aber doch in einer sehr handfesten Planung. Und das dritte ist, dass an den Ufern so mancher Flüsse nach Edelmetallen gesucht wird, Gold und anderem. Und das betrifft Tibet unmittelbar sehr direkt und damit natürlich einige Flüsse verseucht werden, hochgiftig, als Trinkwasserressource nicht mehr nutzbar sind. Und ob es dagegen Protest oder gar einen Widerstand gibt in der tibetischen Bevölkerung, Sonja nickt.
Ja, das ist durchaus so. Es, wir hören immer wieder von Demonstrationen, von spontanen Demonstrationen von Tibetern, die natürlich sofort niedergeschlagen werden und sofort die Militärpräsenz in der Gegend erhöht wird, um die ja nicht auf dumme Gedanken kommen zu lassen, dass sie da irgendetwas zu sagen hätten. Aber wie gesagt, die Wasserproblematik ist ein Bereich von dem Ganzen. Es geht darum, um die gesamten Bodenschätze, die da rausgeholt werden aus Tibet und unter anderem auch ja, von Uran bis Lithium, was auch immer an Edelmetallen. Mhm. Tibet ist ein sehr reiches Land eigentlich an Bodenschätzen. Und Wasser wird halt mehr und mehr auch im Bewusstsein der Chinesen zum wichtigsten Bodenschatz, weil das Wasser im eigenen Land ja in weiten Teilen verseucht ist. Das muss man ja auch dazu sagen, durch diese jahrzehntelange ja, umweltschädliche Produktion, die China ja erst einmal zu dem Aufschwung verholfen hat, ist viel Wasser unbrauchbar geworden und es sind sehr, sehr viele Menschen, die Wasser brauchen.
Und eines ist natürlich klar, dafür brauchen wir gar nicht nach China gehen, in ein nicht demokratisch regiertes Land. Das können wir bei uns gerade in diesen Tagen im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen sehen. Da, wo es um die Ausbeutung von Rohstoffen geht, ist Bevölkerung fast immer negativ betroffen, weil sie wehrt sich, sie wird zwangsumgesiedelt. Das Projekt an sich ist völlig unsinnig, wie jetzt Hambacher Forst. Also bei allem, was wir wissen über die Klimaerwärmung, jetzt hier noch Braunkohle aus der Erde holen zu wollen, anstatt endlich völlig umzuschwenken auf erneuerbare, nachhaltige Energien. Und dann führt es natürlich immer auch zu mehr Unterdrückung, weil Protest oder Widerstand wird mit polizeilichen Mitteln niedergeschlagen. Das sehen wir sehr handfest, auch bei uns im demokratischen Deutschland. Und das trifft natürlich in einer Situation, wo wir eine Einparteiendiktatur an der Macht haben, China, noch viel mehr und noch viel härter zu.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, gibt es denn diese viele konkrete Projekte, diese 140 Staudämme, die gebaut werden? Ja, die werden gebaut, das ist sicher. Die kommen da. Oder ist da noch welche, also wer, jetzt mal grob gesagt, wer kann da jetzt konkret was machen? Das ist alles auf der politischen Ebene.
Also 140 ist eine von Peking ausgegebene Zielplanung, ich glaube, für die nächsten 20, 25 Jahre. Es gibt eine kleinere Dimension Zielplanung auch auf der indischen Seite, die ja auch Staudämme bauen, muss man dazu sagen. Im Moment sind, ich glaube, 20 Projekte im Bau, darunter ein von mir schon erwähnter Staudamm mit einer Plangröße von 50 Gigawatt. Mhm. Und wir haben erlebt, bei dem bislang größten Projekt, mit dem Drei-Schluchten-Staudamm, über den hat es ja ab und an auch mal Veröffentlichungen bei uns gegeben, was dort allein schon in der Folge des Baus vernichtet wurde an Umwelt. Ganze Dörfer, wo die Menschen zwangsumgesiedelt wurden, weil die Dörfer geflutet wurden. Und,
also das wird hier jetzt auch wieder passieren, dass wir die ganze Staudämme, wo das Wasser dann nachher Dörfer überflutet, auch wieder Menschen dann auf die Flucht gehen oder irgendwie umsiedeln müssen.
Absolut. Und das ist also praktisch ist der, wenn ich das so sagen darf, geplante Schaden, also ist Teil der Planung. Mhm. Und wenn wir aber mal nicht davon ausgehen, dass das dann auch alles glatt läuft, sondern auch noch die Risiken mit einbeziehen. Und darüber gibt es Studien, also dass Staudämme brechen, die Wassermassen nicht halten. Gerade diese gigantischen, die dann von 3200 Meter auf 800 Meter innerhalb von 200 Kilometer runterkommen. Was ist da für ein Druck hinter?
Das ist kaum zu fassen, was für ein Druck dahinter steckt.
Eben. Genau. Und wir hatten ja bereits, ich glaube, war im Jahr 2000, ja, korrigiere mich, einen solchen Fall, wo ein Staudamm gebrochen ist, noch auf chinesischer Seite, aber hart an der indischen Grenze und dazu geführt hat, dass auf der indischen Seite, ich glaube, über 30 Menschen ertrunken sind. Und die Befürchtung ist, dass das in häufigerem und größerem Maße auch künftig passieren könnte.
Andreas Zumach, Sonja, sorry.
Chinesischen Wissenschaftlern besorgniserregende Meldungen über Risse in den Wänden vom Drei-Schluchten-Staudamm. Und was da los ist, wenn der mal bricht. Man muss dazu sagen, das ist auch noch Erdbebengebiet. Richtig. Also es ist ein absoluter Wahnsinn, das überhaupt in Erwägung zu ziehen, in so einem Gebiet solche gigantischen Projekte zu bauen. Weil was das für die Menschen bedeuten würde, wenn da die Flut kommt, das will man sich gar nicht ausmalen. Aber auch die Warnungen der chinesischen Wissenschaftler stoßen auf taube Ohren, weil irgendwie die haben eine Gigantomanie. Alles ist machbar, alles ist möglich und wir machen das. Also was auch immer an Warnungen kommt, ganz oben kommt da nichts an davon.
Ja, das wird von vornherein nicht beachtet, plus die Menschen, die dort wohnen, die von dem Wasser leben, die das brauchen, die sind einfach unwichtig für die, die es bauen. Genau, das hat mit Macht natürlich alles zu tun und leider stehen wir hier in unserem FreeFM-Studio und fragen uns, was wir denn machen können. Auf jeden Fall darüber reden, dafür sorgen, dass es hier ankommt bei den Leuten, dass es bekannt wird und dass wir uns davon bewusst werden, dass wir vielleicht auch ein bisschen Druck machen könnten auf unsere Regierungen, damit die da was sagen, wenn sie sich trauen.
Ja, wobei ich meine, das Problem ist natürlich, dass EU, Europa und auch Deutschland leider kein gutes Vorbild sind in einem positiven Sinne. Ja. Nicht? Es gab mal eine Phase, wo es hieß, die EU und gerade auch Deutschland innerhalb der EU seien die Vorreiter, wenn es geht um die erneuerbaren Energien und darum, die ja politisch durchaus beschlossenen Klimaziele zu erreichen. Aber die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Gerade in Deutschland, die Diskrepanz zwischen Schein und Sein ist nirgends so groß wie bei der Regierung Merkel. Und das merken natürlich inzwischen auch andere Regierungen. Und deswegen geht hier kein positiver Druck oder Vorbild aus. Und deswegen ist es auch schwierig, sich vorzustellen, dass Politikerinnen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern den Chinesen jetzt mit, ich sag mal, Warnungen kommen oder auch mit positiven Angeboten und sagen, also lasst das sein mit der Ausbeutung dieser Wasservorräte und lasst es auch sein, möglichst mit der Nutzung fossiler Energien und Kohle. Wir helfen euch aber dabei, die Nutzung und Ausbeutung nachhaltiger Energien, vor allem Wind und Sonne, so schnell wie möglich auszubauen mit auch unseren Technologien, wie das nur möglich ist. Das wäre doch der richtige konstruktive Ansatz. Aber auch der kommt nicht aus Europa und aus den USA natürlich schon mal gar nicht.
Ja. Andreas Zumach, danke für die Erleuchtung. Noch bis 17 Uhr bei uns im FreeFM-Studio und heute Abend mit einem Vortrag in Ulm. Dank der Tibet-Initiative Deutschland. Sonja ist hier für uns auch heute da. Und ein bisschen Musik mit dem Thema Wasser. Das weiche Wasser von den Bots. Heute in der Plattform Konflikte um Wasser in Tibet. Im Rahmen von den Friedenswochen in Ulm noch bis zum 3. Oktober haben wir heute im Studio Andreas Zumach, seit 30 Jahren unter anderem UNO-Korrespondent der TAZ mit Sitz in Genf, freier Korrespondent auch für andere Medien und heute bei uns im FreeFM-Studio zusammen mit von der Tibet-Initiative Deutschland, Sonja Putz. Willkommen beide, schön, dass ihr da seid. Wir haben noch eine gute 20 Minuten, um über diese Konflikte zu reden. Es geht um Wasser auf dem Tibet-Hochplateau, was runterkommt in neun Ländern und wo China, wie schon beschrieben, ja mit dem ganzen Wasser irgendwie, wie sagt man das, abhaut, um es so grob zu sagen. Da werden Staudämme gebaut und so weiter. Und das Wasser wird zum sehr, sehr, seltene Rohstoff da und das ist doch etwas, was uns alle anbelangt. Sonja, vorher habe ich schon kurz gefragt, der Dalai Lama, der natürlich schon seit vielen Jahren nicht mehr in Tibet wohnen kann, in Indien seinen Wohnsitz hat. Was sagt er zu diesem Konflikt?
Vor vielen Jahren schon hat der Dalai Lama erkannt, was für eine schwierige Situation auf diesem Hochplateau entstehen wird. Und er hat damals gerade die Tibet Support Groups angehalten und gebeten, sich um dieses Umweltproblem zu kümmern. Und hat die Aktion Green Tibet ins Leben gerufen, wo er meinte, es ist unsere dringlichste Aufgabe, genau über dieses Problem zu informieren, weil das eben so ein Konfliktpotenzial birgt. Und er meinte auch, dass diese Gegend rund um den Kailash, wo die vier größten Flüsse Asiens entspringen, der übrigens der heilige Berg von vier verschiedenen Religionen ist, auch eine heilige Gegend, ich meine, das muss man den Chinesen gegenüber gar nicht erwähnen, wo eigentlich gar nichts passieren sollte, auszufließen lassen. Er meinte, dass diese Gegend eine entmilitarisierte Friedenszone werden sollte, um eben vorbeugend oder jetzt mittlerweile sind die Jahre vergangen, nachgehend diesen Konflikt zu befrieden.
Ja, er hat schon gewusst, also dass gerade die Zone so wichtig ist und dann auch wahrscheinlich von anderen gewollt. Tibet ist natürlich von China schon so vielen zehnten Jahren unterdrückt. Und was ich mich in diesem Konflikt dann frage, auch Andreas, für dich die Frage, es hat natürlich Indien, also es sind 9 Länder davon betroffen, von diesem Wasserkonflikt. Indien ist, denke ich, dann doch das größte Land oder das Land, das China sagen könnte, stopp, halt, lasst uns mal unser Wasser.
Also einmal so, aber Indien ist ja nicht irgendwo eine kleine harmlose Pazifikinsel, sondern Indien ist im Moment noch das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt und alle demografischen Prognosen sagen uns, dass spätestens 2030 die Bevölkerung Indiens größer sein wird als die Chinas. Beide Staaten haben Atomwaffen, beide Staaten haben ein erhebliches Bedürfnis nach Wasserkraft, einmal für Energieerzeugung, aber auch zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, um die eigene Bevölkerung zu ernähren. Und deswegen ist das Ganze nicht nur ein Ressourcenkonflikt, sondern auch ein Machtkonflikt, zumal wenn man auch noch daran denkt, dass die nordöstlichste Provinz von Indien, Arunachal Pradesh, auf den chinesischen Karten eingezeichnet wird als Südtibet. Es gibt also auch noch unmittelbar an dieser Grenze Tibet-Himalaya zwischen diesen beiden Ländern einen ungelösten Territorialkonflikt. Hier hat es einen Krieg gegeben, schon einmal 1962 zwischen China und Indien. Der ist zwar mit einem Waffenstillstand damals beendet worden, aber einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Und so, gerade wenn es um den einen Fluss gibt, der wie gesagt der größte ist, der Brahmaputra, der in Tibet, Himalaya entspringt, dann aber eben einen scharfen Knick macht und nach Indien geht. Dieser Fluss, nur mal von der Dimension her, bringt bisher noch jährlich so viel Wasser nach Indien, wie alle anderen Flüsse, die nach Indien fließen, zusammen. Und wenn jetzt China auf seiner Seite oder auf der tibetischen Seite eben Wasser abzweigt, für welche Zwecke auch immer, oder gar umleitet, Indien macht dasselbe auf seiner Seite auch, dann kann man hochrechnen, wann dieser Konflikt militärisch eskaliert, zumal beide Staaten bisher nicht bereit sind, die ja bestehende Gewässerkonvention der UNO zu unterzeichnen. Die gibt es seit 2014, die regelt die Wassernutzung bei grenzüberschreitenden Flüssen. Und alle Expertinnen und Experten, die sich das angucken, haben den Verdacht, beide Regierungen wollen erst noch Tatsachen schaffen, also möglichst viele ihrer Staudämme und Projekte bauen, bevor sie dann vielleicht irgendwann diese Konvention unterschreiben. Das ist also ein Machtpoker hier auch.
Also es gibt diese Wasserkonvention weltweit.
Gewässerkonvention der UNO.
Genau. Die wurde aber gar nicht unterschrieben von denen.
Also die ist von China, sie ist in Kraft getreten inzwischen, weil eine ausreichende Zahl anderer Länder sie ratifiziert hat, okay, also durch die Parlamente.
Ja.
Aber Indien und China weigern sich bisher, sie zu unterschreiben oder gar zu ratifizieren. Und wie gesagt, der Verdacht ist, beide wollen erst die geplanten Staudammprojekte alle bauen und dann möglicherweise unterzeichnen erst.
Ja, das ist ja ganz absehbar dann, dass da dann vielleicht ein militärischer Konflikt entsteht, wenn.
Ja, also es gibt bisher, ist ja nicht so, dass darüber nicht geredet wird. Also das muss man schon sagen, es beherrscht nicht Sprachlosigkeit zwischen den Regierungen. Die Präsidenten beider Seiten, also Xi Jinping und Modi, haben mehrfach schon darüber geredet, aber man hat bisher nicht mehr vereinbart als einen minimalen Austausch von Daten und sowas wie Maßnahmen für den Notfallschutz. Also wenn wieder irgendwo ein Damm bricht, wie das 2000 passiert ist, wo über 30 Menschen tot und 35.000 Inderinnen obdachlos geworden sind. Zu mehr hat es bisher nicht gereicht. Und wie gesagt, gleichzeitig, ich sollte vielleicht noch sagen, warum Tibet über diese Wasserproblematik so wichtig ist aus der Sicht der chinesischen Führung. Weil es dieses Tibet, ein Himalaya, in dem Dreieck liegt zwischen China, Indien und Russland.
Genau, okay.
Und wir werden heute Abend noch eine Karte zeigen, die auch mal zeigt, welche Konflikte China an seinen zahlreichen Grenzen hatte, beziehungsweise immer noch hat. Zum Teil sind sie im Moment nur stillgelegt, aber nicht wirklich gelöst. Es gab auch mal einen Krieg mit Russland, das ist lange her, in den 60er Jahren, am Ussuri-Fluss. Da gibt es erhebliche demografische Veränderungen, weil Zehntausende von Chinesinnen rüber auf die russische Seite kommen. Die Befürchtung ist, irgendwann wird China reklamieren, das ist unser Territorium. Also es gibt eine ganze Reihe von Konflikten. Und drittens, China hat auch, ich nenne das mal, eine emotionale Bindung an Tibet. Ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, aber man muss es versuchen zu verstehen. Mhm. Die geht bis zurück zu Mao Zedong, also in den 60er Jahren. Und wenn Peking jetzt Tibet loslassen würde, also zumindest, sagen wir mal, in eine selbstbestimmte Autonomie entlassen würde, dann, so ist die Befürchtung in Peking, wäre das ein Signal an andere Regionen, wo es ja auch, ich sag mal, Autonomiebestrebungen, Sezessionsbestrebungen gibt. Und das will man in Peking auf jeden Fall vermeiden.
Ja, das wäre dann so ein Beispiel, dass eine Region selbstständig wird, wollen das natürlich andere Regionen auch. Und deswegen sagt China eben, nein, wir halten alles unter Kontrolle und eben auch das Wasser. Diese 140 Staudämme, worüber du redest, die schon geplant sind, die in den nächsten
Jahren 2035
gebaut werden. Wo liegen die genau? Ist das alles dann in der Region Tibet oder wo befinden die sich? Oder sind die ein bisschen verbreitet?
Also die allermeisten davon sind entlang des Brahmaputra, der wie gesagt auf chinesischer Seite einen anderen Namen hat, der sich aber
und
eben quer
Indien,
von West-Ost durch Tibet zieht und dann eben einen Knick macht, einen mehr als 90 Grad Knick runter durch Indien und Bangladesch bis auf zum Golf von Bengalien. Da sind die allermeisten dieser Projekte, aber es gibt auch Projekte am Ganges. Also das ist dann ausschließlich auf indischer Seite.
Ja.
Es gibt Projekte am Mekong, der wie gesagt von dem Himalaya-Plateau strikt nach Süden, nach Südostasien fließt und dann Laos, Thailand, Vietnam betrifft. Es gibt Projekte am Irrawaddy, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der geht runter nach Burma oder auch Myanmar.
Mhm.
Und es gibt Projekte am Xiangxi, der also ostwärts geht, ganz durch China durch bis in die ins chinesische Meer.
Ja, genau. Also das wird auch heute Abend während deinem Vortrag wird es auch klar werden, um welche Region es geht. Das ist natürlich gigantisch groß, was da alles betroffen ist. Wie schon erwähnt, im Ochsenhäuserhof, Adresse Grüner Hof 5, ab 19.30 Uhr ist Andreas Zumach da. mit dem Vortrag. Da geht es nochmal ins Detail und ja, ist natürlich ein Thema, was man unglaublich breit und historisch auch irgendwie erklären kann und versuchen zu verstehen. Und dann wird natürlich auch klar, dass wir auch davon betroffen sind und dass es natürlich um Rohstoffe geht, also und das Wasser so wichtig ist. Und deswegen, Sonja, ist auch die Tibet-Initiative Deutschland natürlich da, um solche Themen bis hier hinzubringen. Ich würde sagen, gleich vor 17 Uhr noch erwähnen wir noch, welche andere Aktivitäten es noch gibt. Die Friedenswochen sind natürlich gerade da in Ulm und deswegen ist auch Andreas Dumach hier heute in der Plattform. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter bis 17 Uhr. Zuerst noch ein bisschen Musik von der Sängerin Water heißt sie. Wasserkonflikte in Tibet. Andreas Dumach, was könnten die konkreten Auswirkungen bis bei uns sein, auch wenn wir das vielleicht nicht gerne hören?
Ja, mal ganz konkret. Also wie gesagt, 18.000 Hochgebirgsgletscher im Himalaya und die speichern enorme Mengen von Frischwasser. Und diese dienen wiederum im Winter als die weltweit zweitgrößte Wärmesenke. Zweitgrößte nach der Antarktis. Und damit tragen sie zum Ausgleich des Weltklimas dabei. Im Sommer hingegen verwandelt sich das Gebirge in eine Wärmequelle, welche die Monsunregenströmungen von den Ozeanen in das asiatische Hinterland lenken. So, jetzt haben wir das Problem, dass es jetzt schon in den letzten Jahren gewaltige Abholzungen gab im Himalaya, sodass sich das tibetische Hochland heute schon fast dreimal so schnell erwärmt wie die globale Erwärmung. Ja. Und das hat folgende Auswirkungen auf uns. Diese Höhenlagen in Tibet und das Himalaya, darunter eben insbesondere Tibet, beeinflussen das atmosphärische Luftzirkulationssystem in der nördlichen Halbkugel. Das wiederum trägt dazu bei, die warme Luft vom Äquator an die Pole zu bringen und damit unterwegs eine Vielzahl von Klimazonen, so wie wir sie bis heute kennen, aufrechtzuerhalten. Wenn das durcheinander kommt, wird das auch das Klima bei uns und in Nordamerika erheblich verändern.
Ja, und spätestens dann würden wir es selber spüren. Andreas, vielen Dank, Andreas Dumach, für den Besuch hier im Studio. Der Vortrag, wie gesagt, geht heute Abend um 19.30 Uhr los. Alle Informationen zu den Friedenswochen spezifisch unter friedenswochen-ulm.de und von der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, ist Sonja Putz hier. Und Sonja, du hast auch noch ein paar Informationen, was euer Programm angeht.
Im Rahmen der Friedenswochen kommt noch eine Veranstaltung von uns und zwar am kommenden Montag um 18.30 Uhr im Haus der Begegnung im Grünen Hof 7 machen wir ein Friedensgebet mit Meditation. Und wir haben ja vorhin über die Ausbeutung anderer Ressourcen in Tibet noch gesprochen und dazu wird es am 11.10. wieder einen Weltfunk geben und zwar um 18 Uhr. Den ersten Teil der Sendung war vor 2 Monaten und jetzt kommt eben die Folge, wo auch das Thema Wasser noch einmal behandelt wird.
Okay.
Und auf eins möchte ich auch noch hinweisen, das ist dann schon außerhalb der Friedenswochen, aber das Programm geht weiter.
Auf jeden Fall.
Es ist so, dass wir am selben Tag, wo die Weltfunksendung ist, am 11.10. abends, mit Clemens Grote eine Lesung veranstalten werden, und zwar in der Bücherwelt in Senden. Und die möchte ich allen sehr ans Herz legen. Und zwar geht es um einen jungen tibetischen Autor mit Namen Shokyang. Und wir haben im Lungta Verlag ein Buch von ihm veröffentlicht, weil er verboten ist in Tibet, also er kann nicht publizieren. Das Buch heißt Für Freiheit bereue ich nichts und das wurde sogar jetzt bei den internationalen Literaturtagen in Berlin vorgestellt und wir waren natürlich damit auf der Frankfurter Buchmesse. Das war der Grund auch, warum wir das Buch herausgebracht haben. Also ganz wichtig, 11.10. Bücherwelt in Senden mit Clemens Grote als Leser. Für Freiheit bereue ich nichts.
Okay, vielen Dank. Sonja Putz von der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und Andreas Dumach, Korrespondent, UNO-Korrespondent und Journalist, auch für die Taz unter anderem und heute bei uns im Studio. Und heute Abend 19.30 Uhr, sehr wichtig, da geht es nochmal richtig detailliert in das Thema Konflikte, Wasserkonflikte im Tibet, im Ochsenhäuserhof, Grünerhof 5 ist die Adresse in Ulm und das ist gegenüber vom Haus der Begegnung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.